wunderbar, finde ich. Ein Gottesdienstbeginn, wo man so fast mit den Worten und Liedern wie in einen Trostmangel reinschlüpfen kann und sich einfach drin loslassen kann, getröstet werden. Das soll auch wirklich Gottesdienst sein, dass wir getröstet werden. Gott schenke es uns, dass das jetzt auch schon so passiert ist durch diese Worte voll Kraft und Trost in schwerer Zeit. Worte, die bleiben in Ewigkeit so viel höher als unser Verstand und ich würde auch sagen höher als unsere Gefühle, das geht über das Gefühlte auch hinaus, wenn wir uns das zusagen lassen. Ich möchte als Grundlage für dieses Thema, erster Teil, getröstet werden. Das war jetzt auch der Gottesdienst bisher und jetzt, wir gehen noch ein Stück weiter, auch Tröster werden. Als Grundlage zwei Verse aus der Einleitung zum 2. Korintherbrief uns in unser Gedächtnis rufen und auch vor Augen stellen jetzt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in allen Schwierigkeiten, damit wir die auch trösten können, die in allen möglichen Schwierigkeiten sind. Und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Amen. Bibelworte, wunderbar. Ich weiß nicht, zwei Fragen dazu. Erstmal, habt ihr diesen Bibelvers oder diesen Paulus-Satz schon einmal so richtig bewusst wahrgenommen? Also ich muss gestehen, bei mir hat das ziemlich lang gedauert, dass ich diesen Satz überhaupt registriert habe, dass das so in der Bibel steht, so dezidiert in dieser Zusammenfassung. Und ich bin überzeugt, er ist einer der wichtigsten Sätze im Neuen Testament überhaupt zu den Aussagen dazu, was ist denn jetzt christlicher Glaube? Was bedeutet christlicher Glaube? Wenn man das wissen will, dann brauchen wir diesen Vers. Ich denke, im Kreis der Weltreligionen ist das nämlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes. Normalerweise haben wir dann so mehr das Bild vom Vater unser, schon Vater, ja, im Hintergrund, aber dann, dein ist das Reich und die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit. Also das prägt manchmal unser Gottesbild viel mehr im Vordergrund als hier. Ja, Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist klar, das ist die Grundlage. Aber, dass er ein Vater der Barmherzigkeit ist und der Gott allen Trostes, ich denke, das ist wunderbar. Denn was brauchen denn Menschen mehr als Trost? Was braucht ihr selber mehr als Trost? Das ganze Leben hindurch, vom Kleinkind angefangen. Wenn ich dran denke, wie Kleinkinder so untröstlich weinen können und die Tränen fließen, das ist ja zum Erbarmen. Und wenn ich jetzt an unglücklich verliebte Teenager denke, wenn die nach Hause kommen, was brauchen die denn mehr als Trost, wenn sie das Gefühl haben, mich mag überhaupt keiner, ich bin überhaupt nicht liebenswert, aber mich kannst du vergessen. Oder wenn ich an überforderte Kinder, Schulkinder denke, die nicht zu Rande kommen, da ist niemand, der mich mag in der Klasse, ich bin die oder der, der allein ist. Oder auch Studenten, die die Orientierung verlieren, manchmal am Anfang. Was brauchen sie? Trost. Und was brauchen die gestressten Männer und Frauen am Limit in der Lebensmitte? Bis hin zu den Schmerzgeplagten in jeder Altersstufe. Schmerzen, furchtbar. Da muss man getröstet werden. Und dann bis hin natürlich zu alten, kranken und Einsamen. Alle brauchen wir Trost, ein ganzes Leben lang. Und unser Gott will das ganz bewusst. Er ist ein Gott, der uns trösten will. Also deshalb dieser Satz, er ist einer der wichtigsten, denke ich, im Neuen Testament, wenn man erklären will, wer ist der Gott der Christen? Die zweite Frage scheint gar nichts damit zu tun zu haben im ersten Moment, aber kennt ihr denn die Maßeinheit Quantum? Schon mal gehört, ein Quantum? Also mir ist dieses Quantum zweimal in meinem Leben bewusst untergekommen. Zuerst bei meiner Großmutter. Wir waren ein Mehrgenerationenhaushalt und da war die Oma da. Und wenn die dann mit ihresgleichen so über Rezepte diskutiert hat, dann kam mir als Kind öfter dieses Wort Quantum unter die Ohren. Die hat das verwendet, naja, dann nimmst du halt ein Quantum von dem und dem und ein Quantum Mehl dazu und so. Ja gut, und ich habe immer gerätselt, was meint die denn? Quantum, was ist denn ein Quantum? Mit der Zeit war es mir klar, das ist eine ganz besondere Maßeinheit. Das ist nämlich ein absolut individuelles Maß. Also das kann man nicht auf der Waage. Das Quantum, da braucht man Fingerspitzengefühl dazu. Und dann ist der Teig perfekt oder dann ist der Geschmack einfach perfekt, wenn die ihr Quantum dazugegeben hat. Das war super. Da ist mir das zum ersten Mal begegnet. Und dann, ich weiß nicht genau, sind es die 80er oder 90er Jahre, vergisst man ja so leicht, da ist mir das als Filmtitel untergekommen. Vielleicht manchen von euch auch. Kennt ihr den James Bond Filmtitel? Ein Quantum Trost. Also ich weiß gar nicht mehr, worum es in dem Film geht. Also für mich sind James Bond Filme nicht tröstlich. Keineswegs, sondern das ist Horror pur und so. Aber der Titel, ein Quantum Trost, habe ich nie mehr vergessen. Der bleibt mir einfach unvergesslich wegen diesem genialen Mix. Quantum Trost, genau das ist es nämlich, was wir alle brauchen. Das Quantum, also Trost, dieses individuelle Maß für das, was mich jetzt im Moment gerade bedrückt, was auch keiner so gut wissen kann, als eben unser Gott. Und er verspricht, das gebe ich dir, ganz individuell abgestimmt auf deine Sorgen oder auf das, was mit dir umgeht. Er sagt uns dazu, ich bin bei dir, ich gehe auch nicht weg, weil es jetzt ungemütlich bei dir ist und ich verlasse dich nicht. Wenn es noch so drunter und drüber geht, verlass dich drauf, ich bringe dich sicher nach Hause. Das ist Quantumtrost, würde ich sagen. Und das schickt er uns, er hat es sogar versprochen. Alle, die ihn sozusagen bei sich wohnen lassen, die das wollen, dass dieser Gott da ist, hat er gesagt, euch schicke ich dieses Quantum, griechisch Paraklet, also ich schicke euch den Heiligen Geist, Paraklet, zu Deutsch, den Tröster. Ich schicke euch das Quantum Trost. Das ist so gut und das tut auch so gut, ein Gott des Trostes. Aber da wäre halt auch noch jetzt der Nachsatz, der uns tröstet, wunderbar, aber jetzt kommt's, damit wir auch trösten, die in Lebensschmerzen drinstecken. Und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber auch getröstet werden von unserem Gott. Das heißt also, unser Gott will, dass noch viel, viel mehr Menschen dieses Trostpaket kennenlernen, dass sie davon profitieren, auch wenn sie diesen Gott noch gar nicht selber so persönlich bei sich haben. Er möchte, dass sie ihn als den Vater der Barmherzigkeit und des Trostes kennenlernen. Ja, wie soll das denn gehen, kann man fragen, wenn sie doch gar nicht so viel von ihm wissen oder keine Beziehung haben. Ganz einfach sagt unser Gott uns durch dich, durch uns. Und das ist die Herausforderung, vor die wir als getröstete Anhänger von Jesus Christus und als getröstete Kinder dieses Vaters des Trostes gestellt sind. Ein Quantum Trost bitte für jeden in deiner Umgebung. Ich weiß nicht, wenn ihr das hört, gehört ihr denn zu den geborenen Tröstern? Also ich kenne mehr Menschen, die sich nicht darum reißen, Trostbesuche oder gar Trauerbesuche machen zu müssen, wenn sie jemanden ganz schlimm erwischt hat. Oh, da ist man eher ganz zurückhaltend. man ist ja selber hilflos, man kann doch gar nichts machen. Verständlich, dass wir so denken. Also ich würde mich auch niemals als eine geborene Trösterin bezeichnen wollen. Aber, und das entnehme ich daraus, für Christen hat diese Aufgabe des Tröstens einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Wenn wir einen Gott des Trostes haben, dann ist das eine unserer Lebensaufgaben. Das gehört dazu. Frage nur, wie das anstellen. Und deshalb bekommen wir, und das ist jetzt mein Mix heute Morgen, mein Quantum sozusagen für euch ausgesucht, ein wunderbares Vorbild in der Apostelgeschichte dazu geliefert. Es ist übrigens ein Mann, also Trösten ist längst nicht nur Frauensache, sondern ganz genauso auch Männersache. Und wir sollten den unbedingt kennenlernen und von ihm lernen, wie werden denn wir solche Tröster. Also ich möchte ihn euch vorstellen, er heißt Josef, und zwar Josef aus Zypern. Schon von ihm gehört? Ich denke, Lukas hat Details über ihn in der Apostelgeschichte festgehalten. Er gehörte zur Jerusalemer ersten Christengemeinde, also dieser sogenannten Urgemeinde. Da ist er auffällig geworden. Und Lukas erwähnt ihn zum ersten Mal in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Josef aber, steht da, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, in Klammern dann, das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das heißt, die Apostel der ersten Stunde haben ihn gekannt. Und zwar so gekannt, dass er sogar bei ihnen schon einen Spitznamen weg hatte, nämlich Barnabas, also ein Tröster. Der hatte offensichtlich dieses Quantum Trost für jeden auf Lager. Wie, das wissen wir, die anderen Beispiele kennen wir nicht, sondern wir kennen nur dieses eine Beispiel mit dem Acker, und das hat den Lukas so beeindruckt, dass er das eben in sein Evangelium geschrieben hat, weil er seinen Grundbesitz aus eigenen Stücken hergibt. Also bei uns im Ländle, wo ich herkomme, ne, da ist es also eine Überforderung. Man gibt doch keinen Acker her. Sowas, schrecklich. Ich weiß nicht, ob es bei euch besser ist, ob ihr das lockerer machen würdet. Aber also undenkbar für manche, vielleicht sogar auch für den Lukas. Deshalb hat er das so erwähnt. Und da schließe ich jetzt mal draus, was gehört denn jetzt zum Trösten? Dass man einen Acker verkauft? Nee, darum kann es nicht gehen. Sondern es geht darum, wie kriegt man ein Gespür für ein Quantum Trost? Die Situation, die dann Barnabas oder Josef von Zypern angetroffen hat, war eine verarmte Urgemeinde. Gut, kann man sagen, selber schuld und so, wenn man das analysiert, kann man heute auch. Aber bringt das Trost, wenn man sagt, selber schuld? Nein, er macht es ganz anders. Dieser Josef, dieser Barnabas, der lässt sich von dieser Not einfach hinreißen und mitreißen zu völlig ungewöhnlichen Maßnahmen. Also das Einzige, was ihn vielleicht sogar noch mit dem Land seiner Herkunft, er war ja ein Diaspora-Jude, also ausgewandert, die Familie nach Zypern, aber da hatte er vielleicht noch das Eckerle vom Großvater oder von der Urgroßmutter, wie auch immer. Und das gibt er jetzt einfach weg. Und das Geld ist bald weg, das weiß man, ein Acker bleibt, hat mein Opa immer gesagt, aber Geld ist schnell weg. Also, was lernt man daraus? Es geht nicht darum jetzt, dass wir alle dasselbe tun wie Barnabas, sondern es geht eben um dieses Quantum, um diese Verausgabung beim Trösten. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Heute zum Beispiel, denke ich, ist Zeit verschenken, die man eigentlich gar nicht hat. Ich kann das doch jetzt nicht auch noch machen, aber man lässt sich dann hinreißen und sagt, die oder der braucht doch die Hilfe. Oder ich denke mal, Wegstrecken zurücklegen, die völlig unvernünftig sind. Könnte ich ja auch mit einer WhatsApp machen oder mit einem Telefonat noch. Aber nein, da fahre ich jetzt leibhaftig hin, und ökologisch völlig unsinnig, sagen manche wieder. Ich fahre dahin, ich lasse mich hinreißen. Oder hergeben, was man eigentlich selber noch ganz gut brauchen könnte. Und es tut echt weh, der Schrank oder was immer es auch ist, das herzugeben, Geld inklusive. Oder offen sein für Beziehungen, obwohl man selber schon genug hat und gar nicht mehr allen gerecht werden kann. Jetzt auch nochmal da was anfangen und dann nochmal Zeit investieren. Also wir merken es, es geht darum, dass wir uns von der Not des anderen hinreißen lassen. Sicher ist auf alle Fälle unser Gott des Trostes, der würde sich darüber freuen, wenn wir an seiner Stadt, denn wie soll er denn an die Menschen sonst rankommen, wenn wir an seiner Stadt Tröster werden für Menschen, in denen er noch gar nicht wohnen darf. Das will er, unser Gott des Trostes, keine Frage. Das soll natürlich kein Krampf sein, dass uns diese Not verführt, und kein Krampf wird es, wenn das der Heilige Geist in uns schafft. Wir könnten ihn darum bitten, und wenn der Herrgeber des Heiligen Geistes, des Parakleten, der Gott des Trostes ist, dann erfüllt er uns diese Bitte von Herzen gern. Das gehört zum Trösten, zum Quantum Trost, sich hinreißen lassen von der Not anderer. Noch ein zweites lerne ich bei Barnabas in seiner Biografie. Zum zweiten Mal kann man von ihm lesen in Apostelgeschichte 9. Dazwischen ist ganz viel passiert. Stephanus, einer der Diakone beim Hilfsprogramm sozusagen, wurde gesteinigt. Also der hat den Trost mit seinem Leben bezahlt, hat eine Verfolgungswelle losgetreten. Viele mussten sogar fliehen, also sind trostlos, heimatlos geworden. Aber sie sind nicht verstummt. Sie haben ihren Gott des Trostes mitgenommen und haben das weitergegeben. Das hat man ihnen irgendwie abgespürt. Ja, und dann kam auch noch einer, ein ganz anderer, ein starker ins Spiel. Das war Paulus vor Damaskus. Jesus hat ihn eingeholt und Ironie des Schicksals, er kommt als ein Verfolger nach Damaskus und flieht ein paar Tage oder Wochen, ich weiß es nicht genau wie lang, später als ein Verfolgter aus Damaskus hinein. Und genau da schlägt jetzt die Stunde für Barnabas, den Tröster, Apostelgeschichte 9. Als Paulus aber zurück nach Jerusalem floh, muss man sagen, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch die fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Und jetzt kommt's. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Also kein rühmliches Bild, würde ich jetzt mal sagen, der Urgemeinde. Ihr dominantes Verhaltensmerkmal dieser Jesus-Leute war die Angst. Manchmal in Corona-Zeiten denke ich das auch. Gemeinde und Angst, das ist fast wie so ein Synonym. Oh, hoffentlich passiert bei uns nichts und so. Die Abwehr auch ist da. Man kann es ja gut verstehen, die hatten viel erlebt, Verfolgungswelle und dann der erste Schock, die Kreuzigung. Also alles, und da bleiben sie lieber unter sich, glucken. Nur ja, nur mit denen reden, die ich sowieso kenne, von dem ich weiß, in etwa wie der tickt. Und Barnabas tickt ein bisschen anders. Warum? Vielleicht war er bei den ersten großen Verfolgungswellen noch gar nicht dabei und er kam bei der Pfingstpredigt, also mit diesem starken Paket Trost auf dem Rücken, eben erst dazu. Er lebte ja in Zypern zuerst, eben als sogenannter Diaspora-Jude. Es war ein junger Mann, der öfter unterwegs war, so wie das junge Menschen heute auch sind, die gern mal ihren Rucksack packen. Heute gehen sie ganz auf Weltreise und sind ziemlich furchtlos. Das muss man so, wissen wir nicht, wo wir landen. Ich will, irgendwann will ich in Neuseeland ankommen und über Afrika nach Hause und so. Also mal sehen, wie wir das machen. Da kriegt so eine Oma Angst, wenn sie sowas hört. Aber junge Leute reisen furchtlos. Dieser Barnabas oder dieser Josef damals im Mittelmeerraum. Also er ist furchtlos. Sicher kannte er diesen Christenhasser auch. war ja schon jetzt einige Zeit dabei. Trotzdem, der Sohn des Trostes, der lässt sich nicht von seiner Angst leiten. Warum? Das zeichnet nämlich einen Tröster aus. Der denkt anders. Der denkt nämlich nicht von sich aus, Hilfe, was kann mir jetzt passieren? Sondern der denkt von dem anderen her, der ihm da als dieser Fremde, als dieser Suspekte begegnet. Und da wird ihm klar, der steckt in einer total misslichen Situation. Da, wo er herkam, als er aus Jerusalem ging, da kann er nicht mehr hin. Da hat er nichts Gutes zu erwarten. Und da, wo er jetzt ist, da ist er nicht willkommen. Der ist komplett hilflos. Der ist entwurzelt. Und der sieht, er steckt in einer absoluten Krise. Der ist im Ausnahmezustand. Dafür hat Barnabas offensichtlich einen sicheren Instinkt. Und da wird er dann zum Wegbegleiter. Barnabas aber nahm ihn zu sich. Also er nimmt diesen orientierungslos gewordenen Paulus irgendwie ins Schlepptau. Womöglich teilt er auch die Bude mit ihm. Könnte ganz gut sein, steht nicht genau da. Zumindest geht er die ersten Schritte in die Gemeinde hinein mit ihm. Ist eine ungewohnte Umgebung, zum Beispiel, who is who jetzt? Wer ist denn jetzt der Petrus und was war das für einer? Und der Johannes und der Jakobus und wie tickt der Thomas und so weiter? Wer ist das? Wie ticken die untereinander? Wie ist das da aufgeteilt? Und Barnabas nimmt den Paulus mit in die neuen Gewohnheiten hinein, in diesen Jesus-Glauben. Da muss der Barnabas sagen, das hat uns Jesus so und so beigebracht, das sagen wir aber so und so. Und das war zum Beispiel Jesus ganz wichtig und deshalb machen wir das heute auch so. Also er macht das einfach dem Mitnehmen erklären und zwar so lange, bis Paulus selbstständig in der Lage ist, eben allein an der Hand seines Herrn weiterzugehen. Und dann geht er da tatsächlich auch weiter über Caesarea nach Tarsus. Paulus bringt ja sehr große Vorteile mit. Er hat ein Wahnsinns-Hintergrundwissen aus dem Alten Testament her. Und ich schätze mal auch, dass er da Barnabas, den Diaspora-Juden, bald an diesen Zusammenhängen sehr schnell auch überholt hat und ihn gar nicht mehr braucht. Aber immerhin, da haben sich zwei gefunden. Der starke, aber orientierungslos gewordene und eben der Sohn des Trostes. Ich finde, das ist ein super Gespann. So entstehen Netzwerke, übrigens auch in unseren Gemeinden. Zurück zum Lernprogramm, was gehört also zum Trösten? Zum Trösten gehört nicht von mir aus denken. Was sind meine Befürchtungen, meine Ängste, was kann ich verlieren? Sondern vom Gegenüber her denken lernen und bereit sein als Wegbegleiter wenigstens ein paar Schritte mitzugehen. Vielleicht sind es nur ein paar Wochen, vielleicht sind es ein paar Monate, vielleicht ist es ein Jahr. Weiß es nicht, aber dann lassen Tröster auch wieder los. Und ich bin davon überzeugt, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, so genau kenne ich die Rechenbacher Gemeinde nicht, aber ich bin überzeugt, dass von dieser Lernbereitschaft, eben vom anderen her zu denken, von dem, der mal reinschnuppert, unsere Zukunft als Gemeinde ganz stark abhängen wird. Wenn Menschen bei uns landen, warum auch immer und woher auch immer, meistens, weil sie Trost brauchen und Trost suchen. Die Frage ist, wo sind dann diese Kurzzeitbegleiter eben für so die erste Zeit? Und wer klärt sie auf? Who is who bei uns? Wer hat denn hier welche Aufgabe? Wer hat was zu sagen? Wie sind die alle so untereinander vernetzt? Und dann die wichtige Frage, werden sie dann reingelassen in die Netzwerke oder sind die komplett dicht aus Angst oder aus Hilflosigkeit heraus? Wer lädt sie zum Beispiel ein, zu sich nach Hause auch? Wer passt altersmäßig zu ihm? Und da sind alle gefragt, Junge, Alte, Mittelalte, eben es muss ja passen. In der Gemeinde werden Barnabasse, Tröster gebraucht, ganz dringend. Keine Angst, denke ich mal, die Neuen lassen schon wieder von selber los, wenn sie die Orientierung gefunden haben. Aber das brauchen sie auch erstmal. Ich denke mal, ohne Barnabas hätte Paulus ziemlich alt ausgesehen. ob er überhaupt geblieben wäre, was geworden wäre, ich weiß es nicht. Und so ist es bei uns auch. Ohne Barnabasse werden Gäste nicht bei uns heimisch. Dann ticken sie mal an und dann sind sie wieder weg. Lasst uns doch mehr solche Tröster in diesem Sinn werden, damit wir trösten können, so wie unser Gott des Trostes uns tröstet. Ich nehme euch noch kurz, ich verspreche es, in eine dritte Station, Josef aus Zypern alias Barnabas, mit hinein. Es ging wieder einige Zeit ins Land und da rückt Jerusalem eigentlich aus dem Fokus und der Fokus liegt auf einer der ersten Weltstädte dieser Zeit im Römischen Reich, Antiochia. Antiochia, also wenn man das vergleicht, Jerusalem, Antiochia, dann ist das vielleicht ein Vergleich wie Wetzlar und Berlin oder so. Ja? Also Antiochia, da steckt der Bär, da ist was los. Und dort entsteht auch zuerst etwas völlig Außergewöhnliches. Es ist sogar außergewöhnlich bis heute und auch bis nach Berlin hinein lange Zeit. Dort entsteht nämlich eine erste Multikulti-Gemeinde. Also die gemixt ist, aus Europäer waren da dabei, klar, das ist so an der Schwelle zwischen Asien und Europa. Afrikaner sind dabei, Nahostler, es sind Juden dabei, es sind Heiden dabei. In Jerusalem dachte man übrigens bis dahin, wenn man an missionarische Arbeit dachte, nur an Juden. Das ist ja klar. Ich muss ja irgendwo eine Grundlage haben. Die müssen doch wissen, was ein Messias ist. Das wissen doch Heiden gar nicht. Ein Jude weiß das. Und dann kann ich ihm sagen, Jesus ist der Messias. Also, die waren eigentlich überzeugt, dass die missionarische Arbeit nur für Juden da ist. Aber in der Diaspora, eben in so einer Großstadt, wo sich alles mixt, das römische Militär, die griechischen Händler, eben der einheimische Nachbar mit seiner Naturreligion. Ja, und so kam es dann, dass die ersten Heiden zum Glauben an Jesus, den Messias, kamen. Und dann ging in der Provinz die Diskussion los, in Jerusalem. Geht das denn? Das geht doch gar nicht. Denen fehlt doch die Grundlage. Und das Hintergrundwissen, deshalb müssen die erstmal Juden werden. Was glauben Juden? Und wenn sie das wissen, dann kann man sagen, so, und jetzt werden wir gemeinsam Christen oder so. Aus Jude wird Judenchrist. Nur, weit weg von Jerusalem in Antiochia, da funktioniert sowas nicht. Völlig undenkbar. Und deshalb, was macht die Urgemeinde jetzt? Denn ist das sehr suspekt, aber sie sehen sich in der Verantwortung. Sie sind die direkten Nachfolger Jesu. Was machen sie? Sie schicken Barnabas, ihre Multiwaffe, würde ich jetzt mal sagen. Sie schicken Barnabas, den Tröster, los, in die Multikulti-City hinein. Apostelgeschichte 11. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh. Und er mahnte sie alle mit festem Herzen, am Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Warum schicken sie ausgerechnet Barnabas? Klar, als Diaspora-Jude hatte er rein schon örtlich gesehen, der war vielleicht schon in Antiochia vorher, hatte er eine natürliche Nähe. Und dazu kommt dann eben seine Tröstergabe, die er da im Paket hat, er kann sich in die Lage anderer hineinversetzen. Dazu ist er furchtlos, er ist vorurteilsfrei und er hat einen sicheren Instinkt für Menschen. Und deshalb könnte er das doch prüfen. Und jetzt ist interessant, wie prüft er? Also wie prüft man sozusagen, wenn Neue dazu kommen, was müssen die mitbringen, um Christen zu sein? Worauf achtet er? Was sieht er als den Kern des christlichen Glaubens an? Übrigens, ich meine, hier wird der Kern des christlichen Glaubens zum ersten Mal definiert, ganz kurz. Es sind zwei Erkennungszeichen, zwei Merkmale, die den christlichen Glauben ausmachen. Das erste, als er die Gnade Gottes sah. Was ist Gnade? Es ist ein Geschenk. So was kann man nicht machen. Da hat Gott seine Finger im Spiel, dass die dazu kommen, dass denen das wichtig ist, dass die bleiben, obwohl sie gar nicht viel wissen, dass die sagen, jawohl, Jesus ist Herr. Jesus ist auferstanden und er ist bei mir und ich lebe mein Leben jetzt mit ihm. Das ist ein Geschenk. Das kann man nicht machen. Und wenn die sich zu Jesus bekennen, wenn das auch noch so schräge Vögel sind und wenn sie sonst noch ganz andere Sachen machen und erleben, wer weiß, wie durcheinander ist, aber dann ist das echt. Sie bekennen sich zu Jesus. Und das Zweite, als er die Gnade Gottes sah, ermahnte er sie, beim Herrn zu bleiben. Also das ist das Wichtigste. Was glauben Sie jetzt? Nicht die Einzelheiten, an was oder wen. Was ist das Zentrum? Ganz einfach, Jesus ist der Herr. Mit festem Glauben am Herrn zu bleiben. Jesus ist Herr. Das heißt Gott. Jesus ist Gott. Das heißt, der christliche Glaube hängt einzig und allein an diesem Geschenk, dass da etwas wird, wo nichts war. Und er hängt an dieser Verkettung mit Jesus. Jesus ist Herr. Ohne ihn kein Zugang zum Vater der Barmherzigkeit und zum Gott des Trostes. Daraus entnehme ich den Lernschritt fürs Trösten und für uns heute, für jedermann, ich sag mal, nicht Formen. Es kommt nicht auf die Formen an, die einer kennt oder nicht kennt, mitbringt oder eben nicht mitbringt. Kommt nicht auf Kirchenzugehörigkeiten an. Auch die Nationalität steht nicht im Vordergrund. Das ist wichtig für heute. Auch nicht die verkorksten Lebensgeschichten, die halt so passieren, wie das Leben so spielt. Nicht das fremde Milieu, obwohl es einem manchmal sehr strange vorkommen kann, wie die leben. Es sind auch nicht die Verpflichtungen oder Pflichten, die sie eingehen oder das Engagement, das sie jetzt auch zeigen, dass sie mitarbeiten wollen und auch nicht die Spenden, die sie bringen oder wenn sie immer und ewig am Opferkästchen vorbeilaufen. Nein, das ist es nicht. Allein die Gnade, allein Jesus der Herr. Übrigens, da wurden die zum ersten Mal schon zwei der vier Soli formuliert, die dann Martin Luther herausgenommen hat. Jesus allein, die Gnade allein. Keine Forderungen. Ich denke, das machen Tröster. Das kommt schon noch früh genug, was noch dazu gehört. Das merkt, das wird dann Gott ihnen auch selber sagen. Das muss ich ihnen nicht als erstes beibringen. Ich denke, das bedeutet Trost für entwurzelte Menschen oder für gebrochenen Glauben oder für gebrochene Menschen. Und dann wird das Fazit gezogen, eben in Apostelgeschichte 11. So wandte sich eine große Menschenmenge Jesus dem Herrn zu. Ich würde mal sagen, dank Barnabas auch dieser Trösterpersönlichkeit der Urgemeinde. Eine Trösterpersönlichkeit mit vielen, vielen wertvollen Facetten. Angefangen bei der Unterstützung der Armen, kann man schon wieder vergessen fast. Dann die Außenseiter einbinden, zeitlang begleiten und wichtig zu wissen, worauf es beim Glauben ankommt und bitteschön keine Gesetzlichkeiten entwickeln. Als Insiderin darf ich das vielleicht wohl so sagen. Ich denke, das war lange Zeit das Problem der Gemeinschaftsbewegung, dass wir immer unsere Gesetzlichkeiten auch gleich mit dabei haben. Trost ja, aber nur wenn und dann. Barnabas, würde ich sagen, der Tröster, der weiß, worauf es ankommt, der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich denke, Gott schenkt uns das, dass wir solche Trösterpersönlichkeiten unter uns haben, auch selber werden, denke ich mal, die ein Quantum Trost, dieses individuelle Maß, ein Quantum Trost erstmal bekommen, das ist klar, und dann auch an andere weitergeben. Das will unser Gott. Und er hilft uns dabei. Amen.